Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stateles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Jetzt läuft hier die Aufnahme. Warte, ich muss hier mein Mikro... Sitzt du bequem?
Ja.
Geil.
Kannst du sehen, wie viele Leute deinen Podcast so hören?
Am Ende ja.
Okay, weil als... Ich finde das voll verrückt. Bei jeder Band kann ich ja sehen, wie viele Leute hören die.
Mhm.
Und bei keinem Podcast auf Spotify kann
das
man...
Das ist geheim.
Ja, aber finde ich ja Quatsch. Was soll denn das? Sollen sie doch irgendwie...
Ja,
warum darf ich bei einer Band wissen, dass die nur 1000 Hörer haben im Monat und bei Podcasts ist es geheim? Verstehe ich nicht.
Aber du bist ja, ihr seid ja im Millionenbereich, oder? Mit ein paar Songs?
Ja, ja, mit ein paar Songs, ja. Aber monatlich nicht.
Nee, aber so in diesen Top 5 bei euch, das läuft doch, oder?
Ja, ja, ich kann nicht klagen.
Egal, siehst du, wir sind off-topic, wir nehmen schon auf hier, ne? Das ist alles, ja, ja.
Jetzt fangen wir an.
Jetzt legen wir los hier. Ist eine Jubiläumsfolge, ich weiß nicht, ob du es weißt.
Nee, wusste ich nicht.
Folge,
ich mag Partys.
Folge 40.
Geil.
Jetzt muss ich irgendwie nachträglich so, weißt du, so Konfetti, so ein
Ja, Peng. Komm, wir sagen allen, wir haben hier Sekt stehen.
Wir müssen mal, ich
kling.
Lass hier was.
Oh ja.
So, ne,
das jetzt mal. Hier so ungefähr, jetzt geht's los.
Nee. Auf die 40.
Folge 40, heute mit einem, also eigentlich mit einem kleinen Jugendheld, ne? Ich bin ja auch mit der Band so ein bisschen groß geworden.
Oh, das höre ich auch, das freut mich immer total.
Yoshi von ZSK, wie geht's dir?
Gut, danke für die Einladung, sehr schön. 40, voll geil.
Folge 40.
Würzig mit 40 als ranzig mit danzig.
Richtig. 10 Euro ins Phrasenschwein für dich.
Ja.
Übliches Spiel. Auch hier heute wieder.
Ei.
Geht um dich. Geht um die Band. Geht, keine Ahnung, es geht um Musik. Um das, was du machst, was du nicht machst. Fangen wir also an. Wo kommst du her?
Aus Göttingen kommen wir eigentlich. Alle.
Alle?
Naja,
also die Urbesetzung.
Die Urbesetzung,
ne?
Ja. Wir sind alles Göttinger gewesen und dann nach dem Abi alle geschlossen nach Berlin gezogen.
Warum?
Naja, Göttingen ist schon geil, war immer super, coole linke Stadt, für so eine Größe super viele Bands.
Deswegen eigentlich, ne?
War total toll und so, aber nach 18 Jahren ist dann auch mal so, ja, reicht jetzt auch.
Zenit,
wir wollten dann schon auch was anderes irgendwie.
Ja.
Und
ja,
dann haben wir den, war klar, also das ist ja ein Moment, wo viele so Amateurbands oder wie man das nennen will, so Hobbybands so auseinanderbrechen oft.
Mhm.
Die Leute fangen an zu studieren. Ja, ja, wir machen das noch über
oder
die Ferne.
Arbeiten
und dann
das. Ja,
war's
ja,
das.
Ja.
Und wir haben halt ganz klar gesagt, wir suchen uns die Stadt, auf die wir uns alle einigen können und ziehen da alle hin und machen die Band weiter und mehr und so weiter.
Wow. Also ist ja eigentlich schon richtig professionell gedacht, oder?
Klar.
Naja, aber war das wirklich der Anspruch von der Band, dass man, also ich meine... Ja.
Dass wir weitermachen können
Okay.
und das nicht irgendwie so das auseinanderbröselt. Ja, das war uns schon total wichtig.
Krass. Okay, hätte ich nicht gedacht.
Hat sich ja auch gelohnt.
Na, offensichtlich, aber da kommen wir noch dazu.
Aber das war 2001, also 20 Jahre her.
Also auch hier ein kleines Jubiläum. Das
ist irre. Ja, wir machen nächstes Jahr 25 Jahre ZSK-Tour. Das ist... Der Irre.
Völlig absurd eigentlich.
Ja,
ne?
Absolut.
Wann ging es bei dir mit Musik los und mit welcher Musik? Also wie bist du zu dieser ganzen Gitarren, was auch immer, Musik gekommen?
Ja, das ging, also da muss ich mich, ich habe ja drei große Brüder und der Älteste hat mir irgendwann so eine Sex Pistols und eine Toten Hosen Schallplatte in die Hand gedrückt. Sex Pistols, Flogging a Dead Horse und Toten Hosen, Kreuzzug ins Glück.
Mhm.
Und vorher hat man halt vielleicht so Radiomusik gehört mit 11, 12, so. Irgendwas war auch nicht so wichtig. Und dann habe ich diese Platten angehört und es war richtig so, das war für mich der absolute Wahnsinn. Das war für mich das Radikalste, was ich mir damals an Musik so vorstellen konnte.
Absolut, ja.
Also wirklich mega krass geschrien, krass schnell,
ja.
Krasse Texte, ja, also bei den Toten Hosen.
Ja.
Wenn man sonst nur so Radiokram hört, ist ja dann schon verrückt. Und und damit haben wir angefangen. Ich bin dann zu allen meinen Freunden gerannt, habe gesagt, hier, das ist Punkmusik.
Hör dir das mal an.
Ja, genau. Und das war so das totale Abenteuer und voll der Flash, sowas gefunden zu haben.
Mhm.
Und dann ging es halt los, dass man Plattenläden gesucht hat, wo es andere Musik gibt. Da war ja nicht früher so, jetzt klicke ich mal auf Spotify, was wird mir so vorgeschlagen?
Ja,
es war
ja,
ein richtiges super schwierig, wenn du eine Band mochtest, andere Bands zu finden, die ähnlich klingen. Ne? Mhm. Was wir gemacht haben, war dann immer, wir haben die Dankesliste in jeder CD, die wir gekriegt haben, oder Platte, haben wir als erstes die Dankesliste durchgelesen. Und daran, wenn die Band sich bei X und Y bedankt, dann müssen die gut sein.
Ja.
In den allermeisten Fällen war es auch so. Manchmal war es dann auch irgend so ein weirder Scheiß, wo man dachte, nee, das kann ich nicht hören.
Irgendwelche Freundschaften, die da...
Ja, genau.
So, ja.
Und darüber haben wir dann angefangen, diese ganzen Bands kennenzulernen. Und das war halt vor allem US-Punk, fanden wir mega gut. Oder finde ich immer noch total gut. Die ganzen Epitaph Fat Wreck Sachen.
So diese Melody-Skate-Punk.
Genau. Aber da auch schon viel, also das politische Zeug hat uns da schon am meisten gepackt. Also Propagandi, Good Riddance und so weiter. Später Strike Anywhere und Rise Against und so.
Ja, ja.
Und aber auch das ganze, also viel so England-Zeug, ne? Also Sham 69, GBH, Stiff Little Fingers, The Damned, die ganzen Klassiker fanden wir auch cool. Aber das ist im Vergleich zu den US-Sachen, Dead Kennedys und Minor Threat und so, dann ja schon sehr langsam.
Ja,
deshalb, naja, sind die auch deutlich älter, Ami-Sachen haben halt mehr gefetzt letztendlich.
Ja, ja,
ja. Und Deutsch-Punk so, klar hat man so mitgenommen, aber das war jetzt nicht unser Herz schlug eher für die Ami-Sachen immer.
Okay, krass. Wann, wie kam da so eine Politisierung bei dir? Also ich meine, perspektivisch, ne, die Band, also ZSK ist ja durchaus eine politische Band, ne, hat sie auch immer so nach außen getragen, so wofür ihr steht, wofür ihr nicht steht und so weiter.
Ja.
Wann kam das auch mit der Musik? Ist das so einhergegangen oder ist das unabhängig?
Voll. Also wir wurden über Punk sozialisiert und politisiert und muss man auch sagen, Punk-Szene an sich ist ja eng verknüpft erstmal mit Politik und in Göttingen gab es das linke Jugendzentrum, JUZI, Jugendzentrum Innenstadt. Dort kam man ja auch an Politik nicht vorbei, ne? Da sind dann die Sticker und die Flyer und die Poster und auch die ganze Stadt. Es gab sehr, sehr viele Autonome, Antifa, alles und dieser Kampf gegen Nazis war omnipräsent. Also da hat man schon dann viel automatisch mitbekommen und für uns, wir sind da so reingewachsen, für uns stand es sozusagen nie zur Debatte, ob man gegen Nazis ist und so und was weiß ich, Tierrechte und Vegetarier-Dasein und Vegan-Dasein gehörte so voll dazu. Das war für uns völlig normal. Das ist nicht, dass wir da sozusagen irgendwie umdenken mussten, sondern so wurden wir groß. So haben wir das gelernt und genau, so war das. Und natürlich haben wir uns dann sehr für die Polit-Sachen interessiert, wie also Propagandi zum Beispiel haben ja total die vielen Liner-Notes, wo sie Bücher empfehlen und so.
Ja,
das
stimmt.
Haben wir uns alles durchgelesen und die Bücher dann auch wirklich gekauft und so. Und so kam das. Aber also viele denken ja, wir sind so eine 100% nur Politband, aber also wir machen auch Lieder über Bier oder Liebe oder sonst was oder Freundschaften.
Die normalen Themen, die
einfachen. Ja, und wir sind schon auch, glaube ich, nette, lustige Leute und unsere Konzerte, wer mal da war, wird es wissen, sind jetzt auch nicht irgendeine krasse Politikvorlesung, sondern das ist eine Punkrock-Show. Ich will da auch, dass alle sich betrinken können, wenn sie wollen und durchdrehen und Spaß haben.
Ja.
Und natürlich ist allen klar, wenn es knallt, stehen alle, die da sind, sozusagen auf der richtigen Seite. Und natürlich machen wir ab und zu eine Ansage, aber das ist nicht so ein total steifes Politikding, wie das manche Bands ja so durchziehen. Das wäre mir auch zu langweilig. Weil ich finde schon, also ich möchte das gar nicht trennen. Ne? Also ich finde, eine linksradikale Haltung widerspricht nicht, dass man zusammen krass Party macht, durchdreht.
Dass man auch mal Spaß haben darf.
Ja, um es kurz zu sagen, genau so.
Ja.
Und ich finde, also das kenne ich auch schon von vielen Bands, die das genauso machen. Ich meine, zum Beispiel die Toten Hosen, ja, weißt du, super Saufsongs, dies, das, Party. Und trotzdem, wenn es drauf ankommt, sind die total geil und machen mit Pro Asyl oder mit unser Kein Bock auf Nazis-Kampagne oder spielen da in Chemnitz, warum nicht? Oder keine Ahnung, wieso. Auch super krasse Polittexte und trotzdem haben die auch so voll den Witz, Fun, Spaßkram. Keine Ahnung, die Ärzte ja auch. Also ich finde, das widerspricht sich überhaupt nicht.
Nee, absolut. Also so war es, wie gesagt, so ist es nicht gemeint, aber ich finde es, weiß ich nicht. Manchmal hat man so das Gefühl, dass es heutzutage vielleicht auch weiß ich nicht, ein bisschen anders ist. Weißt du, dass du halt irgendwie...
Heute ist so vieles anders.
Das sowieso, aber nein, dass du, weißt du, so manchmal so gewisse Bands auch einfach nur dazu in Anführungsstrichen verkommen. Man hört die halt so, weißt du, da ist halt wenig Aussage dahinter.
Ja,
so.
Ja, okay.
Und so werden die jüngeren Kids dann halt auch irgendwie groß.
Ja.
Weißt du, also da ist so, weiß ich nicht, so teilweise ja, inhaltslos.
Überhaupt, ich glaube, dieses, es gibt heute gar nicht mehr so doll dieses... Ich höre eine Musikrichtung, Punk, Metal, Hardcore, Ska, irgendwas und verschreibe mich dem so richtig krass und höre da alles und mische da total mit und das ist so krass mein Lebensinhalt. Das war früher schon total klar, wenn jemand richtig Punk hört, dann macht er das und nicht nur ein Jahr, auch nicht zwei.
Dann ist man Punk.
Ja, und... So, ja. Und ist dem so richtig verschrieben und hängt sich da rein so richtig und hat natürlich auch Vor- und Nachteile, diese Aufteilung in du bist Mettler, ich bin Punk, ich mag dich nicht.
Die Schubladen.
Und, ja, aber ist ja schon heutzutage, heute hörst du dann mal ein halbes Jahr dies und dann das und dann schlägt dir Spotify aber Straßenbahn 187 vor und dann hörst du das und beim, ich meine, man ich finde, wenn man sich die Line-Ups der großen Festivals anguckt,
ja,
im Vergleich der letzten 20 Jahre, das bildet das am besten ab. Guck's dir an, früher war es halt, keine Ahnung, Hurricane Southside, was weiß ich, die großen Sachen. Das waren dann Rockfestivals. Und dann war es irgendwie damals schon riesen Aufschrei, wenn da irgendwie mal, sagen wir mal, Ice-T aufgetreten ist oder keine Ahnung. Und heute, dann spielt nachmittags die Hip-Hop-Band, dann die Punk-Band, dann die und die Band und dann nachts noch Scooter und...
Aber ist das gut oder schlecht? Oder ist das eigentlich eine gute Sache?
Es zeigt auf, wie sozusagen so ein bisschen beliebig ausdifferenziert das geworden ist, glaube ich.
Ja.
Und das ist auch okay. Ja. Ich will ja niemandem vorschreiben, du darfst jetzt 10 Jahre nur Punk hören. Aber ich finde, es zeigt, das ist ein anderer Umgang mit Musik und sich selbst damit identifizieren und auch entsprechende Werte oder Verhaltensweisen, die einem da von einer Szene sozusagen vorgelebt werden, zu teilen. Also es ist viel mehr so, Hauptsache Party, mir doch alles scheißegal. Oh. Alles, was irgendwie geil klingt, nehme ich mit, mir doch Wurst so.
Woran liegt?
Tja, das wüsste ich auch gerne. Naja, ich glaube, es ist schon so, dass heutzutage alles muss viel schneller gehen. Die Leute sind bei allem gewohnt, sehr schnell ein Glückserlebnis oder so zu haben. Alles muss ganz schnell kommen. Mhm. Die TikTok-Clips, die dürfen nur 10 Sekunden sein und das. Und es
die
muss
Insta-Story,
immer,
ne?
Ja, es ist, es gibt keine Geduld mehr und Bock, sich in irgendwas reinzuarbeiten, auch bei Spotify. Ne? Also die Profis, Produzenten und so, die sagen ja, hey, nach 10 Sekunden muss dein Lied, da muss die Hook kommen,
genau,
sonst klicken die Leute weiter.
Ja, absolut.
Damals hast du irgendwie eine Platte bekommen und ich hatte oft Alben, Rancid Outcome the Wolves zum Beispiel, ja. Das habe ich damals bekommen und da haben wir zu der Zeit viel schnellere Sachen gehört. Dead Kennedys und Total Chaos und sonst was so. Das sollte krass sein. Und da war Rancid dann eigentlich ganz schön langsam und irgendwie so. Tim Armstrong nuschelt ja auch so halb. Ja. Und das war für mich jetzt gar nicht so ein Knaller. Aber ich dachte, ey, ich habe die Platte gekauft, das soll voll geil sein. Ich höre das jetzt. Und dann hörst du es nicht einmal, nicht zweimal, 10-mal, 20-mal. Und da hat man sich noch so richtig in ein Album reingehört. Ich meine, jetzt, ich würde sagen, das ist eins meiner Top 10 Lieblingsalben ever. So. Okay. Also wenn ich begraben werde, will ich, dass die Platte mit da liegt. Weißt du,
im Grab.
Ja, ich finde wirklich Wahnsinn.
Ja.
Und das zum Beispiel gibt's, glaube ich, heutzutage kaum noch. Wenn das nicht sofort geil klingt, klicke ich weiter, mir egal. Und und ich meine, das geht ja auch schon weiter. Das ist ja auch die ganzen Vereine, vom Handballverein über Fußball, technisches Hilfswerk, alle Vereine oder Organisationen, die so Jugendarbeit machen im weitesten Sinne, die haben ja heutzutage Riesenprobleme, weil die keine Mitglieder mehr finden, weil,
da
oder viel,
nach,
viel weniger,
ne? Ja.
Die Kids haben keinen Bock mehr, sich einer Sache über Jahre zu verschreiben, dahin zu gehen und dann muss man auch mal Sachen machen, die vielleicht nicht so spannend sind und das ist schon, glaube ich, schon so ein Zeitgeist, wo auch, ja, wo das ganze Internet und Social Media Kids sozusagen auch zu drängt, ne? Also auch so ein Instagram-Account, da gibt es ja Studien.
Ja, ja.
Wenn du Bilder postest, wo du irgendwie im Fünf-Sterne-Hotel halb nackt bist mit Sekt in der Hand, alle like, like, like. Wenn du aber, wenn du einmal postest, hey, mir geht's heute nicht so gut.
Ist eher schwierig, ne?
Ja. Und es ist immer, alles muss knallen, alles muss geil sein, alles muss schnell sein.
Immer noch eine Stufe drauf.
Genau, und bloß nicht in Ruhe irgendwas mal angucken und lernen und tun, sondern es muss immer gleich das Resultat oder das Erlebnis da sein. Ist schon verrückt.
Gute Überleitung, nämlich zurück zur ZSK, zu deiner Band. Die habt ihr irgendwann gestartet.
Wie?
Nee, irgendwann habt ihr die gestartet. Warum?
Einfach wirklich, weil wir überall gelesen haben, also wir fanden es natürlich unglaublich geil, diese Energie und so in dieser Punkmusik. Und wir haben überall gelesen, ist DIY und ist, mach, was du willst und jeder kann alles machen hier. Das ist die Szene, die dir alles erlaubt.
Ja.
Und das fanden wir faszinierend, diese Vorstellung. Jeder kann hier, jeder darf mitmachen.
Ja, einfach auf die Bühne.
Ja, weil ich meine, wir haben jahrelang als Jugendliche, wir durften nirgendwo mitmachen. Ja? Wir wurden bei Partys grundsätzlich natürlich nicht eingeladen.
Mhm.
Wir durften nicht in die Disco, da hätten uns die Prolls, waren es damals so übergeordnet, oder Popper, die hätten uns verprügelt oder haben sie auch teilweise. Wir waren immer nur für uns, haben dann irgendwo uns mit Freunden betrunken und Musik gehört.
Ja.
Und plötzlich war da so eine Szene, die sagt, hey, du kannst hier alles starten, was du willst. Du willst eine Fanszene machen, mach's einfach.
Ja.
Willst eine Band machen, mach's. Du musst nicht spielen können. Das können die meisten Bands hier eh nicht. Und wir so, ja geil, okay. Und dann haben wir im Grunde sozusagen Instrumente ausgelost, weil keiner irgendwas konnte. Wir haben dann so,
Du machst das.
Okay.
Wir hatten vorher nie irgendwelche Instrumente in der Hand und haben dann so einfach losgelegt. Und ja.
Das hat aber, also es hat eigentlich gut funktioniert, oder?
Ja.
Also das, was ihr da gemacht habt, das kam ja irgendwie auch an. Kannst du dir erklären?
Also wir haben schon 10 Jahre ganz schön Scheiße gefressen.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Okay, also wie gesagt, ich meine, ich war auch deutlich jünger so. Ich war auf vielen ZSK-Konzerten.
Ja, also wir haben schon die harte Schule des Punk erlebt. Also wir haben überall auf dem Küchenboden bei Veranstaltern gepennt. Wir wurden um Gage geprellt. Wir haben vor 10 Leuten sonst wo gespielt.
Aber Berlin sah mal gut aus.
Aber Berlin ist auch immer super schwierig gewesen, weil es hier so ein mega Überangebot an Bands gab.
Ja, das, also wie gesagt, für mich so als Außenstehende, für mich sah es immer so aus, als wenn ZSK, das ist irgendwie so ein Selbstläufer in Berlin. Also ich meine, ich kann mich da noch irgendwie an übervolle Shows in der alten Feuerwache, Schöne Weide.
Ja, das war immer gut.
Und so erinnern, wo denn die Cops noch draußen standen, weil irgendwelche, keine Ahnung, Nazis sich angekündigt hatten und nie kamen. Aber finde ich abgefahren. Wie lief's? Also ihr wart ja dann in Berlin, quasi Berlin als Homebase. Wie lief's im restlichen Deutschland?
Ja, wir haben sozusagen immer gespielt, so viel wie irgend möglich und uns dadurch, glaube ich, so eine Fanbase aufgebaut in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wir hatten natürlich auch Glück, dass wir auf einige gute Touren mit draufgekommen sind.
Wie kam das?
Also ich meine, hier ist irgendwer auf euch aufmerksam geworden, hat gesagt, ja, klingt gut, nehme ich mit, oder?
Naja, als erstes MAD, ne? Also okay. MAD war die erste Booking-Agentur, eine echte Booking-Agentur, die uns genommen hat. Die haben uns dann mit so kleineren Punkbands mit auf Tour geschickt, die auch nicht viele Leute gezogen haben, aber das war sehr gut, um das Tourleben zu erlernen und auch mit Niederlagen umzugehen.
Aber du sagst es gerade so schön, das Erlernen, was, also keine Ahnung, so auch als, weißt du, so ratgebermäßig jetzt hier, was musstet ihr erlernen?
Na, Stress aushalten,
ja.
Schlafmangel.
Ja.
Betrunken Konzert spielen, super krank Konzert spielen, trotzdem weitermachen. Also 3 Wochen plötzlich in so einem engen Sprinter.
Mhm. Da werden die Keime rumgereicht, ne?
Ja, und das ist ja schon wichtig, sozusagen, das zu lernen, wie macht man das? Und dann 1000 Sachen, so alles. Wir haben ja alles selber gemacht, alles selber. Jedes T-Shirt-Design, jedes Poster-Design, jedes Cover haben wir uns alles immer ausgedacht. Irgendwann später natürlich mit Grafikern zusammengearbeitet, aber es gibt eigentlich nie Sachen, die uns jemand vorlegt, sondern wir sagen immer, wie es sein soll und suchen uns Leute, die das für uns umsetzen. Und keine Ahnung, man muss halt rausfinden, was für T-Shirt-Designs sind denn cool, was, was finden die Leute auch gut und wie setzt man den Sound von der Platte live um, wie kriegt man das überhaupt hin?
Ja.
Was für Technik, ja, all so Sachen, das mussten wir uns ja alles selber beibringen.
Hat euch das als Band zusammenrücken lassen?
Ja, klar.
Oder war das irgendwann, weiß ich nicht, ein Punkt, dass beispielsweise du hast dich jetzt um alles gekümmert und die anderen sind nur noch mitgefahren, weil sie wussten, du machst da eh so, weißt du? Oder war das schon so ein...
Nö, wir teilen schon da immer auch Sachen auf, aber also das Wichtigste war, gemeinsam anstrengende Situationen zu lösen. Und das ist ja schon total wichtig. Mhm. Also du hast ja immer mal irgendwen, der gerade keinen Bock hat oder sauer ist oder krank, ja, oder... Aber es geht halt nicht, du bist auf Tour, du bist nichts, Konzert kommt. Das kommt, ob du willst oder nicht.
Ja.
Das war schon cool, das sozusagen zu lernen alles. Und dann später sind wir dann mit Anti-Flag auf Tour gegangen. Mhm. Das war Muttis Booking. Mutti, ja, hat uns damals da mit denen mitgeschickt.
Ja.
Mit Terrorgruppe waren wir auf Tour. Die haben uns einfach angefragt, weil sie auf uns aufmerksam wurden und nette Typen sind. Die Toten Hosen haben uns dann irgendwann angefragt.
Die haben euch direkt angefragt und wollten euch mitnehmen, oder was?
Boah, irgendwie haben wir Kontakt zu deren Manager bekommen, Patrick, mhm, Ort. Und der hat sich dann unsere Sachen angehört, kam auch mal zu einem Konzert, hat vorher gesagt, dass er kommen würde. Da hatten wir echt...
Alle waren nüchtern.
Muffensausen. Boah, richtig. War das anstrengend. Ich meine, wie krass so, wenn du weißt, der ist heute da.
Ja, ja.
Und dann hat er den Toten Hosen uns vorgeschlagen und die haben sich das alle angehört. Da musste man damals 5 CDs ihnen geben, damit jeder von...
Achso, jeder konnte dann zu Hause, ja, für sich hören.
Ja, klar.
Ja.
Und dann haben die gesagt, ja, alles klar, wir nehmen euch mit auf Tour. Und das war für uns ehrlich gesagt eine ganz, ganz, ganz besondere Ehre, weil, also wir haben schon oft auch Touren gespielt, da kommst du dann dahin, mhm, und die große Band sagt, ja, cool, keine Ahnung, wer ihr seid. Ja, ja. Die wissen nicht mal deinen Namen, weil es ihnen scheißegal ist und, mhm, du wurdest da irgendwie reingebucht.
Die brauchten halt jemanden, der davor eröffnet.
Ja, und, völlig egal. Das, ja, ist auch, kann ich mit leben. Aber bei den Toten Hosen wussten wir ja, dass sie persönlich uns angehört haben und gesagt haben, eure Musik, Daumen die finden hoch, wir so geil, wir wollen, ja, euch helfen und euch mitnehmen.
Ja.
Und das finde ich schon sehr cool.
Geil. Das waren ja dann auch die größten Shows, die ihr bis dahin gespielt habt, oder?
Ja, ja, das war natürlich riesengroß mit den Hosen. Alles nur so... Stadien, so Eishockey-Stadion,
geil,
die und die Festhalle und so, ja, ja, das war schon sehr verrückt.
Beste Tour?
Ja, kann man so nicht sagen, ist ja total der...
Ist was anderes.
Ja.
Ja.
Also ist,
aber gibt es eine Tour, die irgendwie raussticht, wo du sagst, also keine Ahnung, Kindheitshelden, ich meine, gut, wären dann wahrscheinlich auch die Hosen gewesen, so, aber irgendwo eine Tour, wo du sagst, die war... Da hat alles gepasst, das war so gut, das hat auch so viel Spaß gemacht, auch mit der anderen Band irgendwie vielleicht, oder vielleicht auch das Gegenteil, keine Ahnung.
Ach so, ja, ich würde sagen, Donuts-Tour, also wir waren ja zweimal mit den Donuts auf Tour, mhm, das war wirklich immer fantastisch. Das sind total nette, verrückte Leute, wo man sich so richtig wohlfühlt und mit denen sind wir auch in einem Nightliner gefahren, das ist ja was anderes als bei den Toten Hosen, gibt's halt 10 Nightliner und wir mit unserem Sprinter, da, mhm, ist ja was anderes. Genau. Ja, also Donuts, wenn, dann würde ich sagen Donuts.
Okay.
Hallo Ingo, viele Grüße, wenn du den Podcast hörst.
Schön. Auch eine Band, die dich so nachträglich beeindruckt hat?
Also Donuts finde ich eine wahnsinnig gute Liveband.
Okay.
Und eben auch hinter der Bühne total tolle, nette Down-to-Earth-Leute, wie man so sagt.
Mhm.
Und sehr schlaue, nette Peoples. Und wir haben auch viel Kontakt mit denen und tauschen uns aus. Und ja, die mögen wir wirklich sehr.
Mhm. Habt ihr von der Band gelebt? Oder konntet ihr davon leben?
Wann?
Ab vor dem, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt?
Zu welchem Zeitpunkt? Damals,
so 2003. Mit Hosen, Hosentouren und nicht, was auch immer?
Nee, nee.
Da war nicht dran zu denken.
Nee, das kam erst in den letzten paar Jahren, dass wir davon leben können.
Okay, okay. Ihr habt euch ja irgendwann aufgelöst, oder?
Ja,
also
ich
muss die Story eigentlich anders anfangen, weil irgendwann, als ich mir überlegt hatte, dass wir beide ja mal so eine Runde hier aufnehmen können, hatte ich so zurück überlegt und dachte so, ZSK, sag mal, irgendwie, ja, man hat dann wieder so Alben, es tauchte wieder auf in der Werbung und so weiter. Die Band war wieder, also für mich, wieder da, so in Anführungsstrichen.
Ja.
Und dann hatte ich so zurück überlegt und dachte mir,
waren die mal weg oder also oder hat die keiner mehr, weißt du, hat sich niemand mehr für die interessiert oder also was war da los? Musste ich nachgucken, ihr hattet euch tatsächlich aufgelöst.
Ja,
oder?
Es tut mir leid.
Woran lag's?
Da war einfach Schluss für uns. Wir hatten das Gefühl, wir haben das so lange und so intensiv gemacht und irgendwie war die Luft raus sozusagen. Wir hatten auch wahnsinnig viele Sachen geschafft sozusagen, die
hattet ihr eine Bucketlist? Also ich meine, ihr seid aus Göttingen.
Tour mit den Hosen, ein Album veröffentlichen hatten wir auf jeden Fall.
Na gut, ihr habt ein paar mehr
Alben. Ja, genau. Nee, und dann hatten wir das Gefühl, das ist es jetzt einfach. Und wir hatten auch nicht gedacht, dass wir jemals wieder irgendwas machen. Das ging nur los, weil so viele Kids uns die ganze Zeit gestresst haben. Wirklich. Also noch jahrelang immer Leute, die uns geschrieben haben. Hier, ich konnte euch nie live sehen. Warum bitte noch eine einzige Tour? Und ich war zu jung. Und das hat dann schon bei uns Eindruck hinterlassen, dass so viele Leute immer noch an unserer Band hängen. Und da haben wir irgendwann überlegt, noch mal so eine Tour, ein paar Shows und ja, komm, dann machen wir noch ein Album. Und das lief dann einfach alles super und wir hatten total Spaß. Dann haben wir gedacht, komm, fuck it, dann machen wir weiter.
Das ist ja dann eigentlich eine Reunion, ne?
Ja.
Leute, also wie stehst du zur Reunion? So allgemein?
Also ich könnte jetzt schlecht sagen dagegen.
Naja, wer weiß.
Naja, ich sag mal so, peinlich ist ja nur, wenn es dann schlecht ist. Aber wir haben meiner Meinung nach, nachdem wir uns wieder zusammengetan haben, die besten Alben veröffentlicht, die wir je hatten, die letzten drei. Es gibt kein Album von uns, was so erfolgreich war wie das letzte jetzt. Also Platz 3 der deutschen Albumcharts. Hätte mir das jemand erzählt, als ich mit 13 angefangen habe, ich hätte gesagt, leck mich am Arsch.
Ja, ja.
Ist doch wunderbar und ich bin mit den Songs total glücklich und ja, ich kann echt nicht klagen. Ich finde es einfach total schön und wir wissen das total zu schätzen, dass wir dieses wahnsinnige Glück haben, seit 25 Jahren diese Musik zu machen, die wir lieben und mit unseren besten Freunden unterwegs zu sein und mit so vielen tollen Menschen da jeden Abend auf die Kacke zu hauen. Das fühlt sich fantastisch an, ist ein wahnsinniges Privileg und wunderschön.
Hast du, also ne, ich meine, ihr habt angefangen, ihr habt viele Konzerte gespielt, du hast es selber gesagt, ihr wart viel unterwegs. Hast du irgendwas gelernt? Also hast du einen Job gelernt? Hast du irgendwas studiert? Bist du?
Klar, wir haben fast alles studiert und ja, aber jetzt mache ich Band, ist auch mal gut.
Nur Band?
Ja.
Das ist ja auch nicht verkehrt.
Jetzt gerade nicht, wegen scheiß Corona.
Ja gut, das ist wohl wahr. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Frage, ob dieses ganze DIY, ja, was du ja, ne, damit wird man ja groß, dieses selber machen, überhaupt irgendwas machen, ob dir das irgendwas für dich, für dein privates Leben, für dein, in Anführungsstrichen, Beruf, meine, jetzt ist es die Band, aber so für dich irgendwas gebracht hat.
Also, ja klar, total.
Was konntest du da rausziehen aus dieser ganzen Nummer?
Ja, einfach, dass man gelernt hat, dass man eigentlich so gut wie alles selber lernen kann oder sonst Leute findet, die einem das beibringen können. Und ich mache ja noch diese Kein Bock auf Nazis-Kampagne zum Beispiel.
Da kommen wir ja auch noch dazu.
Also ich mag es einfach so, Ideen zu entwerfen. Ob ich nun ein Albumcover entwerfe oder ein T-Shirt-Design oder eine schlaue Promo-Idee für die Band oder für die Kein Bock auf Nazis-Kampagne irgendeine Idee, wo wir irgendwas tun können mit der Kampagne. Keine Ahnung, das ist ja einfach so kreative Arbeit im Kopf, wo man sich was Schlaues ausdenkt, ein schlaues Motiv, schlauen Spruch und eine schlaue Idee, die man dann umsetzt. Genau, also ich denke, genau sowas haben wir gelernt mit der Band, dass man sich zusammensetzt, eine tolle Idee erschafft und dann gemeinsam umsetzt und immer Wege findet, wie es dann am Ende klappt. Und vielleicht auch mal, dass man auch mal scheitert.
Ja, ja, ja.
Und
ja,
dann weitermacht.
Ja. Ja, du hast es gerade angeteasert, Kein Bock auf Nazis. Wie kam das? Also das ist ja mittlerweile auch ein Riesending, ne?
Es ist unglaublich.
Also ich meine, ihr habt ja CDs, ne, so rausgegeben, so Sampler und all sowas. Aber das, also woher kam die Idee? Und wie ist das so?
Ja, die Idee haben wir mit der Band zusammen gemacht. Die Kampagne ist gestartet mit dem einen Album zusammen, Discontent Hearts and Gasoline, so 2007. Und in dem Jahr vorher haben wir diese Idee entwickelt. Das war einfach, muss man sagen, das ist die Zeit damals, die politische Lage ist sozusagen nicht vergleichbar mit der jetzt. Damals war das Thema Rechtsextremismus in der normalen Tagespresse, in den Medien, wirklich das absolute Randthema. Rassismus schon gar nicht.
Naja.
Nur sozusagen in der radikalen Linken mit Antifa-Gruppen und Fachmagazinen und so. Klar gab es das da.
Ja.
Aber irgendwie große Sachbücher oder die großen Zeitungsartikel oder so gab es halt kaum. Das war wirklich total das Randthema. Und wir hatten einfach das Gefühl, man muss das Thema, die Gefahren des Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland müssen einfach weiter an die breitere Öffentlichkeit. Ne? Also,
den Anspruch hattet ihr mit der Idee?
Ja, also
krass.
Raus aus diesem linkes Jugendzentrum Antifa. Ja klar, die wissen alle so, ne? Bescheid, ja, aber ja. Ich will doch den 16-jährigen Skater erwischen, der sich vielleicht sonst gar nicht für Politik groß interessiert. Aber ich will, dass der auch sagt, klar, Grundkonsens ist, Nazis sind beschissene Schweine und wenn die hier auftauchen, stellen ich und meine Freunde mich zusammen. Und wenn dann Aufmarsch ist, fahren wir hin. Und wenn in meiner Klasse jemand die Schnauze aufmacht und rassistischen Scheiß erzählt, dann gebe ich Kontra.
Mhm.
Das war die Idee. Und deshalb ist die ganze Kampagne eben auch jung, poppig, total offen, weil wir natürlich nicht die 20. Antifa-Kampagne machen wollten, weil das müssen wir nicht. Die gibt's.
Ja, ja.
Gibt's ja, das brauchen wir ja gar nicht. Sondern die Idee war, dass wir da ein viel breiteres Publikum erreichen wollen. Und das ist jetzt nach 15 Jahren absolut der Fall. Wir sind auf jedem großen Festival, Rock am Ring, Open Flair, Hurricane Southside, überall.
Mhm.
Jeder kennt diese Kampagne. Und es ist einfach im Grunde eine riesige Lobbyarbeit, die wir machen für das Thema, Nazis sind scheiße, du musst was dagegen tun.
Ja, ja.
Und da gibt es natürlich alle Abstufungen. Da gibt es Kids, die sich einfach nur ein Shirt von uns holen, weil sie es geil finden. Trotzdem bringen sie die Message und müssen sich im Zweifelsfall auch rechtfertigen, wenn irgendein Rechter sie anlabert.
Ja, absolut.
Was ja oft der erste Schritt ist, sozusagen.
Der erste Kontakt dann,
ja,
so, ne?
Genau.
Ja, ja.
Und das geht natürlich hin zu irgendwelchen coolen Jugendgruppen, die was starten, Leute, die eine Demo planen, Leute, die irgendwie Hilfe brauchen bei Demo-Postern und sonst was und so, genau. Also die Idee der Kampagne ist, wir machen Mut, wir aktivieren und informieren und das klappt wirklich wahnsinnig gut.
Okay, krass. Wie gesagt, wir sind ja hier heute so ein Ratgeber im Endeffekt auch.
Ja.
Wenn du zurück überlegst, also wie startet man sowas? Also setzt man sich hin, du hattest die Idee, ich will sowas machen und was ist dann der erste Schritt? Da muss ja irgendwie, keine Ahnung, du musst ein Logo oder ein Slogan entwerfen oder irgendwas.
Ja, das haben wir alles selber entworfen.
Und dann schreibst du einfach irgendwelche Leute an, oder was?
Naja, also mein Bruder und ich haben das alles entworfen, das Logo und den Namen. Genau, du musst halt überlegen, was ist ein cooler Slogan, der es gut zusammenfasst. Dann war klar, Jugendsprache, nicht, ja. Es schreiben uns ganz oft Klugscheißer, sagen, es muss doch heißen, keinen Bock auf Nazis.
Wirklich?
Ja, ja.
Auch nicht schlecht.
Dabei ist einfach Jugendsprache, kein Bock,
ja.
Kein Bock auf Nazis.
Ja.
Dass man so ganz, so wie man sich das wünscht, dass jeder Jugendliche diesen Grundkonsens teilt. Mhm. Ne? Genau, und ein poppiges Logo. Und wir kannten halt damals schon die Toten Hosen und die Ärzte und so. Und dann haben wir natürlich die gefragt, ob sie auf dieser ersten DVD, die wir gemacht haben, weil damals gab es kein YouTube und so, ne? Videos im Internet gab es wirklich kaum und erst recht nicht auf irgendwelchen Plattformen, wo es so alles gab.
Ja.
Und wir hatten das Gefühl, wenn du da so irgendeinem Jugendlichen so ein audiovisuelles Ding gibst, wo der eine Doku, ein bisschen beängstigende Doku gucken kann, wie schlimm Nazis sind. Und auf der anderen Seite, da die Toten Hosen im Interview sagen, ja, unsere Konzerte wurden auch von Nazis angegriffen, aber wir haben uns dann zusammengetan und uns gewehrt. Das macht halt auch Mut. Und deshalb war damals klar, so eine DVD, das ist so das Medium, was Leute geil finden und auch gerne nehmen.
Ja.
Ne, ein Flyer, ey, welcher Jugendliche hat Bock, einen Flyer zu lesen? Aber hey, hier ist eine DVD umsonst.
Ja.
wo auch noch die geil aussieht, klar nehme ich die mit.
Du kannst was
und
sehen.
Und DVDs hören. Pressen ist jetzt auch nicht so teuer.
Mhm.
Genau. Und dann haben wir diese ganzen großen Bands angehauen, ob die uns ein Interview für die Kampagne geben. Das haben die natürlich gern gemacht, zum Glück. Haben wir ein Kamerateam startklar gemacht, die alle interviewt. Und dann haben wir es geschafft, da irgendwie auch noch ein paar Fördergelder ranzukriegen, um die DVDs zu pressen.
Weil das ist nämlich auch so ein Punkt darüber, also finde ich, auch bei diesem ganzen DIY, ne, mach, keine Ahnung, gründe dein eigenes Label, press Platten, ja, machen Fernsehen und so weiter. Fakt ist, ja, kann ich ja machen, aber trotzdem brauche ich irgendwann an einem gewissen Punkt auch ein gewisses finanzielles Polsterchen. So,
also
ne,
wir haben natürlich irre viel mit der Band da einfach bezahlt, weil wir es richtig finden, aber auch Geld von Gewerkschaften und so, die alle haben ein bisschen mitfinanziert, damit wir die, mit jeder Spende konnten wir die Auflage der DVDs dann natürlich erhöhen.
Ja, war jetzt irgendwo 50.000, 60.000, irgendwo hatte ich im Internet nochmal nachgelesen.
Oh, wir haben einige DVDs dann noch gemacht, es waren, ich müsste nachgucken in irgendwelchen Listen, also bestimmt locker 100.000 und 1,5 Millionen Schülerzeitungen inzwischen.
Krass.
Jetzt haben wir 3 Musiksampler schon gemacht. Und
3
so.
Schon?
Ja, der dritte wird gerade gemacht. 2 haben wir schon.
Ja.
Ja.
Wahnsinn. Wir haben vorhin ja kurz über diese Schnelllebigkeit gesprochen und so weiter. Ist es schwieriger, die Kids dafür zu begeistern oder ranzuholen irgendwie für diese Thematik?
Nö, so wie wir das machen, nicht mit erhobenem Zeigefinger und hier, jetzt halten wir dir mal eine Stunde Vortrag, geht das sehr gut.
Mhm.
Weil es ist halt eine falsche Vorstellung davon, wie Jugendliche politisiert werden. Eben nicht, indem die erstmal ein Buch lesen.
Und nicht mit einem Plenum.
Ja, das ist einfach. Die gehen zum Rock am Ring und sehen Sammy von Broilers, der unser Shirt anhat.
Ja.
Und dann
ja.
kommen die zu unserem Stand und sagen, ey, ich will das geile Shirt.
Was der da anhat.
Ja.
Ja.
Und dann fangen die an und kaufen sich das Shirt und nehmen vielleicht einen Flyer von uns mit oder so. Und dann fangen die an, sich damit auseinanderzusetzen. Oder im schlimmsten Fall auch nicht, dann ist es halt so. Aber du kriegst halt sozusagen, ich finde, gegen Nazis und Rassismus sein muss cool und frisch sein. Und es muss so ein Gefühl da sein, klar sind da alle gegen.
Das ist völlig normal.
Dann kann es natürlich immer noch sein, manche Leute jammern ja auch und sagen, ey, zu eurem Konzert, da kommen 1.000 Leute. Mhm. Aber wenn nächste Woche der Nazi-Aufmarsch ist, da
wo
kommen
sind
nicht
diese 1.000 Leute?
Ja, genau.
Ja, ja.
Es wäre natürlich toll, wenn das so wäre, aber so einfach ist es halt leider auch nicht.
Nee,
es gibt einfach auch Gründe, warum Leute sich nicht trauen, zu einer Demo zu gehen, zu einer Blockade. Oder sie sind von ganz weit weg. Sie fahren 2 Stunden für ein ZSK-Konzert, aber Entschuldigung, sie fahren nicht 2 Stunden für eine Demo.
Um sich dann am Ende davon ein bisschen Kopf vielleicht
ja,
auf den Deckel geben zu lassen.
So einfach ist es nicht.
Ja,
ne?
Ja.
Aber natürlich, unsere Fans sind sehr, sehr engagiert und das kriegen wir ja auch mit. Aber so 1:1 lässt sich es halt nicht übersetzen.
Ja, ja.
Genau, aber also ja, die Kampagne läuft total gut und wir kriegen auch sehr viel Zuspruch, auch eben von Veranstaltern und so.
Mhm.
Also wir kriegen so viele Anfragen für Infostände, wir schaffen das gar nicht alles. Also wir können da nur einen Teil von machen.
Was seid ihr für ein Team? Also seid ihr ein großes Team, klein, mittel?
Naja, es gibt hier in Berlin so ein Kernteam aus so 5 Leuten und dann haben wir so ein Netzwerk, also
die dann die Stände übernehmen.
Genau, also wenn in Freiburg wir einen Stand brauchen, dann weiß ich, wen ich da in der Nähe anrufe und ich muss nicht den kein Bock auf Nazis-Bus von Berlin nach Freiburg
schicken. Ja, das macht Sinn.
Genau.
Jetzt hast du so viel gemacht über die Jahre hinweg. Siehst du dich selber als Vorbild?
Also bin ich zwangsläufig, ja. Also
du hast deine Rolle akzeptiert.
Ja, was soll ich sagen? Ich krieg's ja mit. Also egal, was die Leute lesen, ganz genau unsere Texte, schreiben mir ganz viel. Also wir machen ja auch viel Liner Notes und so.
Mhm.
Und ich versuche auch echt immer allen zu antworten und hören, fragen dann Sachen nach oder schreiben uns auch einfach, wie toll ihnen irgendein Lied vielleicht geholfen hat oder so. Aber das geht auch noch weiter. Also es gibt Leute, die schreiben mir zu ganz bestimmten Tattoos von mir. Was bedeutet das und das? Oder warum hatte ich da und da das und das Shirt an? Oder das ist ein bisschen crazy. Dann
ein bisschen too much dann am Ende, ja.
Ja, aber ist auch okay. Als 15-Jähriger hat mich auch interessiert, was irgendwie mein Lieblingspunker für Klamotten anhat oder so.
Hast du Vorbilder?
Vorbilder? Naja, einfach, wie soll ich das sagen, Leute, die mich interessieren oder Leute, die ich, also die ich politisch spannend finde, natürlich aber auch menschlich oder so. Politisch super spannend natürlich und für uns ganz prägend Subkommandante Marcos, eine EZL-1, der ja leider gestorben ist. Seine Texte habe ich schon viel gelesen, fand ich sehr schlau. Aber sonst auch, ich finde die ganzen Sachen, die Rudi Dutschke so gesagt hat, die jüngeren Hörer werden jetzt fragen, wer das ist. Das fand ich schon, also es hat mich schon sehr interessiert, wie, oder interessiert mich immer noch diese ganze Stimmung der 68er und 80er Jahre, wie viele Leute sich da so wütend waren über all, wie die Gesellschaft ist und wie sie das verändern können.
Wie es heute vielleicht nicht mehr ist.
Also genau.
Die Wut fehlt.
Ja, es hat sich ja auch wahnsinnig viel geändert. Aber dann kommen hier so tolle neue Leute. Greta Thunberg,
ja, ja.
Weißt du, denke ich so, richtig coole Sau, freut mich total. Und den ganzen Hass, der da auf sie prasselt von den Rechten.
Wahnsinn, oder?
Das ist irre. Also da weiß sie ja, weiß man eigentlich, dass sie alles richtig macht letztendlich.
Ja.
Genau, und menschlich muss ich wirklich sagen, das Schönste für mich war immer, wenn wir auf Tour gegangen sind mit großen Bands, die für uns total wichtig waren und man dann merkt, wenn man sie persönlich trifft, dass sie auch wirklich total cool sind. Dann weiß man in dem Moment nämlich so, ja, alles richtig gemacht. Die sind wirklich so, wie man sich das erhofft.
Wie man's,
ja, also, oder andersrum, total schlimm, wenn du Bands triffst, die du mega gut findest und dann sind das halt Arschlöcher. Gab's zum Glück ganz selten.
Name and shame.
Ich sage nichts, aber keine Ahnung, so Enter Flag, Do Nots, Toten Hosen, das waren wirklich alles Bands oder auch Bad Religion, wo wir dann dachten, echt total super tolle, nette Leute und alles richtig gemacht, dass ich alle Platten von denen zu Hause habe.
Geil. Siehst du eine gewisse Verantwortung bei euch als Band, jüngeren Bands, so wie es vielleicht ja euch auch ermöglicht wurde über die Hosen und so, eine gewisse Möglichkeit zu schaffen, auf die Bühne zu kommen?
Und ja, unbedingt. Also ich versuche auch immer in Interviews, wenn ich gefragt werde, was ich für Bands so höre, versuche ich immer kleine Bands einzustreuen, die ich kenne und gut finde.
Wen hörst du?
Jetzt
obligatorisch hier die Frage.
Also, ich finde sehr gut die Detektors aus Kiel, Superband, völlig unterbewertet. Das neue Album leider auch in der Pandemie voll untergegangen. Landslide Diary von dem Sänger von The Prosecution, der hat jetzt so eine Ami-Punk-Band, wenn man so will, vom Sound. Wahnsinnig gut auch. Und Grüne Welle heißt eine Band hier, da Ecke Mannheim, Stuttgart, so kommen die alle her, finde ich auch total gut. Ja, und wir versuchen auch immer, also man kann es sich ja total einfach machen und nur eine Vorband mitnehmen. Hat man weniger Umbau, weniger Stress, muss weniger Geld ausgeben.
Weniger Kosten, ja.
Wir bezahlen ja immer die Vorbands eigentlich. Also ganz selten zahlt der Veranstalter die.
Mhm.
Was wir aber machen, wir nehmen eigentlich immer zwei Vorbands mit, weil ich es cool finde, da mehr Bands eine Chance zu geben. Und die suchen wir auch immer alle selber aus. Und da ist nicht irgendwie Management X drückt uns Band irgendwas rein. Das machen wir immer alles selbst. Und es melden sich extrem viele Bands bei uns. Also ich habe eine Liste zu Hause von locker 60 Bands, die alle wollen. Wir können unmöglich alle mitnehmen, aber ich versuche schon echt alles anzuhören. Und immer wenn es geht, bringen wir die dann unter. Genau.
Sachen möglich.
Wir versuchen, die genauso korrekt zu behandeln, wie alle anderen auch, wie andere Bands uns behandelt haben. Zum Beispiel ist ja total Standard vorbauen. Ja, also
ja, vor dem Set dann irgendwie.
Genau, also um das den Hörern zu erklären, vorbauen heißt in der Musikersprache, du darfst nicht dein Schlagzeug auf diesen Schlagzeugtisch, wenn man so will, bauen, sondern du musst dein Schlagzeug aufbauen vor dem Schlagzeug der Hauptband. Das heißt, du hast extrem viel weniger Platz auf der Bühne. Aber die müssen nachher ihr Schlagzeug nicht umbauen. Das ist als Hauptband total angenehm, weil du keinen Bock hast, nochmal dein Schlagzeug umzubauen.
Und für die Supportband, die muss dann da alles abbrechen und dann irgendwie runterräumen. Und
Wenn du eine riesen Bühne hast, ist das auch, kann man das ruhig machen. Aber die Clubs, die wir spielen, sind so 800er bis 1500er Clubs. Da ist schon oft die Bühne nicht tief genug, um zwei Schlagzeuge hintereinander gut aufzubauen. Was wir beispielsweise machen, also jede Vorband kriegt grundsätzlich immer Geld von uns. Es gibt ja ganz viele Bands, die spielen umsonst.
Das oder bringen noch Geld mit?
Das gibt's auch. Haben wir noch nie gemacht. Wir versuchen eigentlich immer, dass die Vorband auch eine vernünftige Unterkunft kriegt. Es gibt ja ganz oft dieses, ja, ihr könnt spielen, aber Unterkunft kümmert euch selbst.
Und eine Kiste Bier, ja, genau.
Machen wir eigentlich nie. Mhm. Und dieses Vorbauen. Wir versuchen das immer, also in 99 von 100 Konzerten wird nicht vorgebaut, sondern wir bauen unser Schlagzeug ab. Die Band darf ganz normal, beide Vorbands dürfen ganz normal ihr Drumset darauf stellen und ganz normal mit allem spielen und alles Licht. Das ist ja auch der Klassiker, dass Vorbands
Standlicht
irgendwie nur das Licht nicht kriegen, nicht alles Licht benutzen dürfen. Ja, ja. Und im schlimmsten Fall noch der Sound, die Lautstärke.
Alle Regler einfach gibt's hochgedreht
bei,
und dann.
Ja, gibt's bei uns nicht.
Ja, ja. Das ehrt euch.
Ja, es sind so kleine Sachen. Keine Ahnung, wären wir riesengroß, dann könnte man wahrscheinlich noch ganz andere Sachen machen, aber das ist das, was wir so tun können.
Kommt noch. Naja. Worauf ich nämlich auch hinaus will damit ist, irgendwie, also auch gerade wenn ich sie auf die Berliner Club-Situation mal so ein bisschen gucke, es gibt halt wahnsinnig wenig Clubs nur noch, wo kleine Bands, sage ich mal, auch entspannt spielen können. So, ne? Jutzes, AZs und wie sie alle heißen, ja, brechen weg, werden geräumt oder was auch immer. Ich meine, ne, da fehlen ja auch durchaus Strukturen.
Ja.
Damit kleinere, jüngere Bands irgendwie nachkommen können.
Genau. Und das ist total wichtig, so Auftrittsmöglichkeiten zu haben in sozusagen einem safen Bereich. Und also im Sinne von, es muss nicht Geld abwerfen. Ja. Wenn du nur noch in kommerziellen Läden spielen kannst, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, was heißt kommerzieller Laden? Halt ein Laden, der Miete zahlt und einfach Bands braucht, wo auch wer kommt.
Richtig, weil Leute dann, davon leben, so, ne?
Genau, was auch völlig in Ordnung ist. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, so Jugendzentren zu haben, die nicht die Aufgabe haben, Geld zu verdienen oder Geld zu gewinnen, zu erwirtschaften, damit dort Bands anfangen können zu spielen. Oder, ja, besetzte Häuser gibt es ja eigentlich eben im Grunde keine mehr.
Fast alle weg, ne?
So, genau, ja. Ohne sowas hätten wir auch, keine Ahnung, die Hälfte unserer Konzerte in unserer Jugend gar nicht spielen
können. Das meine ich, oder? Ja. Also ohne diese Strukturen würde es doch, also ein Großteil der Bands ja gar nicht mehr geben, also überhaupt nicht geben.
Ja, dann hast du nur noch diese schicki Scheiß-Bands, die schon vor der ersten Probe ein Management haben und Equipment im Wert von 50.000 Euro und dann direkt als erstes als Support von Metallica eine Tour fahren und dann in die Clubs gehen.
Wo dann aber trotzdem keiner kommt.
Ja, oder es läuft total super und sie
ja.
sind die nächste große Band. Ja. Aber ja, ich finde es schon wichtig, dass es sowas gibt, aber ich kann es auch nicht. Ich kann auch keinen Club aufmachen.
Naja, gut, ich meine, hast ja, ne, die Energie scheint ja offensichtlich in dir zu brodeln.
Es fehlt am Kleingeld, um in Berlin ein Haus zu kaufen.
Das ist, denke ich auch, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr in diesem Leben. Habt ihr eigentlich noch ein Street-Team? Ihr hattet auch ein Street-Team, ne?
Ja, klar.
Das fand ich nämlich früher auch so abgefahren. Kannte ich nämlich auch nur bei euch.
Echt? Aber damals waren so Street-Teams, so die jüngeren Hörer werden das nicht kennen. Es schreiben uns wirklich ab und zu Leute und sagen, ihr sagt immer, ihr wollt Leute für Street-Team Nürnberg. Was ist ein Street-Team?
Wirklich?
Ja. Okay. Und dann suche ich den Wikipedia-Eintrag zum Thema Street-Teams raus und schicke ihn dir.
Gibt's einen, ja?
Na klar.
Okay, geil.
Also Street-Teams waren ja früher, es gibt es heute kaum noch, Leute, die eine Band gut finden und unterstützen wollen und dann für die Band Aufkleber und Plakate kleben und im Gegenzug irgendwelche Besonderheiten von der Band kriegen. Zum Beispiel bei Konzerten die Band treffen können und so. Also wenn man so will, eine Art erweiterter Fanclub oder so.
Ja.
Beziehungsweise es ist bei uns auch daraus entstanden, andersrum. Wir hätten nie gedacht, dass wir sozusagen so ein Street-Team machen, was uns unterstützt, sondern uns haben Leute ständig geschrieben, ich will Aufkleber von euch, ich finde euch so geil, ich will Aufkleber kleben für euch, ich will meinen Freunden sagen, wie gut ihr seid und so.
So ist das entstanden?
Ja, und dann irgendwann haben wir gedacht, wir müssen da mal drauf reagieren.
Habt das erst wegignoriert oder was?
Naja, nur weil jemand mailt, ich will Aufkleber, gehe ich doch nicht Aufkleber drucken. Da haben wir ab und zu mal irgendwie was geschickt und dann dachten wir, okay, da ist total der Bedarf, dann machen wir das. zum Beispiel auch, wo wir wieder beim Anfang des Podcasts wären, dieser Ausgabe, gibt es halt heute kaum noch Leute, die sich sagen, ich verschreibe mich einer Band so sehr, dass ich Bock habe in meiner Freizeit für die was zu tun. Ja. Das, also wir haben so ein Streetteam, da sind auch viele Leute drin, aber grundsätzlich, also damals waren Kids auf der Suche nach Streetteams. Es gab Leute, die waren dann in mehreren Streetteams von verschiedenen Bands, die sie gut fanden und hatten dann zu Hause immer 500 Sticker von 5 Bands oder so.
Dann ging's immer los.
Ja, genau. Ja, ja. Total cool, super.
Abgefahren, aber ich glaube, funktioniert das noch? Ist das eine Sache, die noch klappt? Okay.
Naja, du kannst natürlich nicht messen, was es am Ende für dich als Band tatsächlich bringt.
Nein, also messbar, aber, darum geht's nicht.
Ich finde ja diese Band-Fan-Bindung total gut und schön und freue mich natürlich total, wenn wir Leuten so wichtig sind. Und klar, unterstützen wir das dann und schicken den Leuten was und so.
Cool.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, weil auch, ne, das ist ja mit dieser Schnelllebigkeit, dass Leute da wirklich noch, also dazukommen oder dranbleiben und sagen, darauf habe ich Bock, anstatt einfach nur zu konsumieren.
Ja, und die Musik. Ja, das gibt's schon, aber es ist nicht mehr so ein Riesending wie früher, glaube ich.
Mhm. Habt ihr Ziele mit der Band?
Ziele?
Ja.
Boah, ja, ein neues Album rausbringen wäre ganz geil. Machen wir nächstes Jahr.
Kommt.
Also mein Nahziel ist jetzt erstmal wieder Konzerte zu spielen, ganz ehrlich. Sonst habe ich, also das reicht mir. Das einzige Ziel jetzt.
Okay.
Ja, keine Ahnung. Also wenn diese Omikron-Welle jetzt wirklich vielleicht ganz bald durch ist, hat man Chancen. Und dann geht es hoffentlich wieder voran.
Bleibt spannend. Wie hast du, also was hast du jetzt die letzten 2 Jahre getrieben mit der Band? Habt ihr so Autokonzerte und sowas gespielt?
Auto nicht, aber Sitzkonzerte natürlich gab es ein paar und so. Ach, alles nicht schön. Aber am Ende haben die Punker alle Tische umgeschmissen und doch Pogo gemacht. Es war einerseits cool, andererseits auch
macht's
nicht cool.
Setz eine Maske.
Aber du kannst es ja als Band überhaupt nicht eingreifen. Da kannst du nichts mehr machen, wenn 500 Leute da.
Ja.
Was willst du machen? Aber ich wäre auch schon sehr froh, wenn es wieder normal wird. Ja, und sonst, wir haben ja mitten in der Pandemie schlauerweise das letzte Album veröffentlicht und aufgenommen und alles.
Aber es scheint ja funktioniert zu haben.
Ja, aber wir konnten damit nicht auf Tour. Ja, es ist so deprimierend. Das kam ja fast genau vor einem Jahr raus. Ja. Damals dachten natürlich alle, Plattenfirma und Management und so, alle dachten, im Januar 2021, da ist alles wieder normal. Alles.
Wir haben uns alle geirrt, ne?
Ja. Ja.
Du hast es gerade gesagt, habt ihr Management und so weiter?
Ja.
Oder macht ihr?
Nee, wir haben Management. Ach, das ist auch alles. Es gibt zu viele Dinge, ich kann mich da nicht drum kümmern. Also natürlich haben wir alles. Plattenfirma, Musikverlag, Management, Produzent, Promo, Agentur und so weiter, weil am Ende, ich muss auch noch irgendwie ein bisschen Musik machen, sag ich mal.
Ansonsten
das alles selber zu machen, ist unmöglich. Aber wir, uns ist immer sehr wichtig, da sozusagen bei allem das letzte Wort zu haben. Und wir machen eigentlich nie Sachen, die uns irgendwer vorlegt oder so. Und nee, also eigentlich.
Das hat sich nicht geändert.
Ja. Also,
das letzte Wort habt immer noch ihr als Band.
Genau, also ich glaube schon, keine Ahnung, es gibt bestimmt einige Bands, da sagt dann irgendwer hier, das sind die 3 Cover zur Auswahl, welches wollt ihr? Ja, das in der Mitte.
Macht 2.
Oder so, keine Ahnung. Also wir sind da schon eher so eine Band, die bei allem drauf guckt und versucht alles so zu machen, wie wir das wirklich wollen. Und bei den wichtigen Sachen kommt auch alles von uns. Also Albumcover. Ich denke alle ich mir aus. Und dann suche ich mir den. Ja.
Okay.
Oder Bühnenbild und was für Lichtboxen lassen wir uns bauen und so. Ich habe dann so oft habe ich Ideen.
Hast du die schon so im Kopf?
Visionen. Also so. Und ja, bei ganz vielen Dingen. Yeah. Bei Albumcover, T-Shirt-Design, Bühnenbild, Licht, was weiß ich. Oder wie ein Song klingen soll. Und dann gehe ich immer mit meiner Idee, ich kenne halt genug Leute, dann gehe ich zu unserer Lichttechnikerin und sage Folgendes, ich habe folgende Idee. Mhm. Und dann sollen da so Kästen sein und die sollen das Licht so machen können und so. Und sagt dann,
jetzt du.
Kann man das wirklich machen oder habe ich mir Quatsch aus? Und dann sagt die, ja, Yoshi, also so funktioniert das erstmal gar nicht. Aber
wir können so und so.
Ja, so in die Richtung.
Aber es war ein cooles Team dann.
Ja.
Schön. Rückblickend, gibt es irgendwas, was du bereust in Bezug auf die Band, auf euren musikalischen Werdegang? Oder
unser allererstes Demo-Tape, wovon es nur 40 Stück gibt, was nie irgendwer ins Netz gestellt hat. Puh!
dass ihr es aufgenommen habt oder dass es davon nur so wenig gab?
Dass wir es aufgenommen haben.
Okay.
Nein, ist voll okay, aber natürlich total die mega schlechten kindischen Schrottsongs.
Naja, ich meine, sind die ersten gewesen.
Kann man mitleben. Aber wir haben keine Leiche im Keller, wo wir...
Nein.
Keine Ahnung, es gibt ja so Bands, die in ihrer Anfangszeit irgendeinen ganz schlimmen sexistischen Schrottsong oder sonst was gemacht haben, wofür sie sich heute furchtbar schämen. Sowas haben wir zum Glück nicht. Mhm. Irgendwas, wo ich echt denke, fuck.
Hätten wir das mal nicht gemacht. Aber hätte ja sein können, dass du sagst, keine Ahnung, wir haben irgendeine Tour gemacht oder wir haben irgendwann mal, keine Ahnung, mit dem Label irgendwas gemacht. Scheiße, hätten wir nicht machen sollen im Nachgang oder irgendwie so.
Ach so, ja, aber
nichts
kann jetzt nicht über irgendwie. Ich möchte jetzt nicht über irgendwen schimpfen.
Aber
wir wurden natürlich, wir wurden in unserer, wenn man so sagt, Karriere auch über den Tisch gezogen, mal irgendwo beschissen oder hier verarscht oder da oder... Ja, ja, natürlich. Alles. Das ist aber auch Sachen, die man lernt. Mit wem arbeitest du zusammen, mit wem nicht? Wie schaut man Verträge korrekt an? Oder wem kann man trauen, wem nicht? Oder es gibt in diesem Musikbusiness wahnsinnig viele Leute, die dir sonst was erzählen. Mhm. Alles Mögliche.
Ja.
Und du musst halt irgendwie rausfinden, wo ist was dran und wo nicht.
Ja. Und was passt
und zu irgendwann kriegt, auch, ne? Irgendwann kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür. Oder man weiß, wen man fragen muss.
Ja, das sind schöne weise
Worte. Hier, mich hat gerade so und so angerufen. Du kennst den doch.
Ja, ja. Das sind weise Worte. Zum Abschluss, wir haben am Ende immer noch ein Spielchen.
Oh, Spielchen.
Das Wunschlein.
Schach Uno.
Nee, das Wunschlein.
Kniffel. Ich bin richtig gut in Kniffel und Doppelkopf.
Wirklich?
Ja, bei Kniffel, das ist ja fast nur Glück.
Das ist doch ein reines Glücksspiel. Bist du Glücksspiel?
Ja, ich stehe ehrlich gesagt sehr auf Glücksspiel.
So ein Amiga?
Ja, an Autobahnraststätten.
Aber wirklich da mal ran und dann nochmal schnell einen Euro reingeworfen und mal...
Ja, ein Euro wäre schön. Also, na, auf Tour. Rubbellose habe ich extrem viel gemacht, mache ich jetzt gar nicht mehr, weil...
Gibt es überhaupt noch Rubbellose?
Ja, klar, Alter!
Wo kann man denn Rubbellose kaufen?
An jedem Kiosk, mega geil.
Ja, da musst du erstmal einen Kiosk finden, also das ist ja schon...
Ich gehe hier die Straße lang, das ist natürlich
ein Kiosk. Ich wohne...
Ja gut, bei mir im dunklen aber Osten. Was ich schon noch mache, Casino, das finde ich geil.
Wirklich?
Ja.
Geil.
Wenn ich irgendwie, ich fahre gerne in die USA, dann in Las Vegas. Man kann nämlich, solange man spielt am Tisch, Roulette,
jetzt kommt's.
Ich mache Roulette, kannst du die ganze Zeit umsonst saufen.
Ah.
Das ist halt deren Taktik, dass alle an den Tischen bleiben. Aber du kannst dir laufend Getränke bestellen und kriegst alles umsonst, solange du am Roulette-Tisch
spielst. Also musst du dann so ein bisschen mitspielen im Endeffekt.
Ja. Naja, du gehst natürlich zu so einem Tisch, wo der Einsatz $1 ist und nicht 1000.
Und selbst da kriegst du die Drinks umsonst?
Ja, ja. Weil natürlich, weil du im Endeffekt so viel mehr Geld ausgibst als die. Aber ich spiele sehr vorsichtig. So den Gewinn immer in die eine Hosentasche, das Geld, was ich ausgeben will, in die andere. Und dann
am Ende kommst du bei null raus.
Wenn es gut läuft, ja. Ich nehme auch manchmal Gewinn mit nach Hause. Dann hast du halt $20.
Aber Glücksspiel kann süchtig machen. Das müssen wir hier, glaube ich, noch dazu sagen, oder?
Davon ist mir nichts bekannt. Ja, sorry, ich habe dein Spiel hier abgerückt.
Wunschlein-Up.
Ja,
du bist Veranstalter.
Ja.
Wunschladen, egal wo.
Ja.
Vier Bands. Egal ob tot oder lebendig. Keine Kosten. Alles egal. Du stellst ein Line-Up zusammen.
Ja, okay, aber... Könnte ich all meine Freunde dann auch zu diesem Club fliegen? Oder?
Ja, du hast ja unendlich viel Geld. Also das ist ja völlig. Wo findet das Konzert denn statt, wenn du die dahin fliegen wollen würdest?
Ja, dann würde ich das in der Gilman Street machen in Berkeley.
Okay.
Sagt dir was?
Ja.
Also, ich kann es ja hier nochmal sagen. Gilman Street ist so, wenn man so will, die Köpi Berkeleys. Das ist so ein linkes Jugendzentrum und alle wichtigen California Punk Bands sind dort geboren worden oder haben dort gespielt, alle. Also Dead Kennedys haben da gespielt, Green Day kommen daher, mhm. Operation Ivy, alle. Das ist so der Laden und den gibt's bis heute. Das ist so ein Verein und ein richtig geiler Laden. Ich war mal eine Weile in Berkeley und da habe ich da auch Konzerte gesehen. Ist wirklich
großartig.
Richtig, richtig geil.
Ja.
Gut, Line-Up auf jeden Fall. Rancid, Transplants,
okay.
Interrupters,
ah doch, ja.
Und okay. Operation Ivy Reunion.
Da haben muss, die nicht, die haben die nicht neulich
Jesse irgendwo? Michaels hat mit Tim Armstrong zusammen.
Ich wollte gerade ja. sagen, ne, habe ich doch irgendwo gesehen.
Wobei sie ja öfter mal Operation Ivy Songs auch covern live, Rancid.
Okay.
Aber dass Jesse Michaels plötzlich da stand, war schon geil, wirklich.
Großartig.
Genau, das wäre witzig, weil dann müsste Tim Armstrong bei drei Bands mhm. die ganze Zeit spielen und bei Interrupters wahrscheinlich ein, zwei Songs mitspielen. Wäre ziemlich fertig, aber ich bin großer Fan.
Ja, man merkt's. Damit sind wir durch. Hast du noch letzte Worte? Willst du noch jemanden grüßen?
Ach, ja, ich grüße alle in der 7B. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr nettes und spannendes Gespräch. Und schreib's mir in die Comments, ne?
Genau, wir sliden in deine DMs oder irgendwie so ähnlich.
Nee, du musst jetzt sagen, ja, den Link zur Gilman Street tue ich in die Shownotes.
Oh, okay, den Link zur Gilman Street. Und nein, weißt du, was ich in die Shownotes packe?
Ja.
Den Wikipedia-Artikel zum Street Team.
Ich hoffe, den gibt's wirklich.
Ich hoffe es
ich
auch.
Ich glaube, ich habe das dann
ansonsten, also ich sag mal, du hast jetzt 3, 4, 5 Tage, um da einen zu schreiben, damit
das
ich dann
was...
Das
ist kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen.
In die Shownotes packe. Ja. Wir sind durch.
40 Folgen, geil. Auf die nächsten 40.
Ich sag danke.
Ja, ich sag danke. Bis Tschüss. Dann.